Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Silvia Engels. Guten Abend. In den Vereinigten Staaten beginnt heute Abend Historisches. Erstmals in der US-Geschichte muss sich mit Donald Trump ein Politiker einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Aufhänger ist Trumps Rede am 6. Januar, als er ihn vor Anhängern zusicherte, mit ihnen zum Kapitol zu ziehen, und im selben Atemzug betonte er, sie müssten verdammt kämpfen, sonst würden sie ihr Land verlieren.
And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Kurze Zeit darauf folgte der Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol. Über die Anklage wegen Anstiftung zum Aufruhr sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem in diesen 30 Minuten LKW kontra Eisschicht. Das Winterwetter sorgt für kilometerlange Staus auf Autobahnen. Verlängerung kontra Lockerung. Vor der Bund-Länder-Runde zu den Corona-Maßnahmen liegen verschiedene Konzepte auf dem Tisch. Und Zentralregierung kontra Region. Zwischen Wien und dem Land Tirol wachsen die Spannungen um Corona-Beschränkungen. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit Hamburg, das auf den Energieträger Wasserstoff setzt. Zunächst in die USA. Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Trump geht in die entscheidende Phase. Die Anklageschrift wegen Anstiftung zum Aufruhr aus dem US-Repräsentantenhaus liegt im US-Senat vor. Und dort muss zunächst mal darüber befunden werden, ob diese Anklage verfassungsgemäß ist. Thilo Kößler, wie sehen hierzu die Argumente beider Seiten aus?
Also die Anwälte Donald Trumps und die republikanischen Senatoren sagen, Trump ist doch gar nicht mehr im Amt, er kann überhaupt nicht impeached werden. Dem widersprechen selbst republikanische Anwälte wie der prominente Jurist Chuck Cooper gestern im Wall Street Journal. Dem widersprechen natürlich auch die Demokraten. Es gibt einen berühmten Präzedenzfall, auf den sie sich berufen können. Kriegsminister William Belknap wurde 1876 einem Amtsenthebungsverfahren ausgesetzt. Er versuchte, sich diesem Impeachment durch Rücktritt zu entziehen. Das ist ihm nicht gelungen. Aber es geht im Grunde um mehr. Es geht auch um politische Kultur. Lässt man einen Präsidenten ungeschoren davonkommen, der sich den Verdacht ausgesetzt hat, einen Aufruhr, einen Sturm aufs Kapitol angezettelt zu haben und damit auf die Grundfesten der Demokratie?
Wie geht es denn weiter, wenn diese Entscheidung, ob es verfassungsgemäß ist oder nicht, einmal getroffen ist?
Also darüber wird heute Abend abgestimmt. Beide Seiten haben dann jeweils 16 Stunden Zeit ab morgen. Das wird also jeweils 2 Tage dauern, ihre Strategien, ihre Argumentation offenzulegen. Die Anwälte von Trump konzentrieren sich auf 2 Punkte. Den einen haben wir schon genannt. Es sei nicht verfassungskonform, dieses Verfahren. Und der zweite Punkt ist, der Präsident kann nicht wegen Anstiftung zum Aufruhr angeklagt werden, weil seine Rede vom 6. Januar vom Prinzip der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Auch da gibt es heftigen Widerspruch von Seiten der Demokraten und von Juristen. Die Demokraten wollen sich auf Videos stützen, auf Aufnahmen vom 6. Januar. Sie wollen ohne große Grundsatzerklärung die Bilder für sich sprechen lassen. Sie setzen auf den emotionalen Effekt bei Republikanern, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Sie sagen, die Rede war ein Aufruf zur Gewalt. Trump hat die Menge aufgefordert, zum Kapitol zu gehen. Sie wollen im Grunde den Nachweis erbringen, dass die gesamte politische Dramaturgie Donald Trumps seit dem Wahltag am 3. November darauf ausgerichtet war, die friedliche Übergabe der Macht zu verhindern, durch die Behauptung eines systematischen Wahlbetrugs, durch Tweets, durch diese Rede.
Wie wird dieses Impeachment-Verfahren am Ende ausgehen?
Es wird so ausgehen wie das erste Impeachment-Verfahren vor einem Jahr. Die Chancen auf Erfolg tendieren gegen null. Das Impeachment ist nur möglich mit einer Zweidrittelmehrheit. Das wären 67 Stimmen, die Demokraten bräuchten. Sie verfügen nur über 50 Stimmen. Nur 5 der Republikaner haben in einer Probeabstimmung gesagt, dass sie das Impeachment-Verfahren für verfassungskonform halten. Alle anderen, 45, haben dies abgelehnt. Übrigens auch Mitch McConnell, der ehemalige Mehrheitsführer, der ja angedeutet hatte, dass er ein Impeachment mittragen könnte. Er hat sich anders entschieden. Er hat gesehen, dass er die Partei nicht von Donald Trump befreien kann, sondern dass er sie einer unabsehbaren Belastungsprobe aussetzen würde.
Thilo Kößler aus Washington zum in wenigen Stunden beginnenden Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, dem zweiten in Rahmen seiner politischen Tätigkeit und damit ins Inland. Strenger Frost hat weite Teile Deutschlands derzeit fest im Griff. In Nürnberg müssen bei zweistelligen Minuswerten rund 15.000 Menschen nach einem Kraftwerksbrand nun die Heizungen drosseln und warmes Wasser sparen, denn die Fernwärme wurde reduziert. Das Ausweichen zu Verwandten oder in Hotels ist trotz Corona-Pandemie ausnahmsweise erlaubt. Hart traf es auch Bahnreisende und viele Auto- und Lkw-Fahrer. Sebastian Engelbrecht mit dem Überblick.
In ganz Deutschland herrschen frostige Temperaturen. Vor allem im Norden gab es auch heute wieder starke Schneefälle und eisigen Wind. Viele Bahnverbindungen waren unterbrochen, etwa zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet und von Hamburg in Richtung Norden. Auch die Verbindungen von Dresden nach Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main und Hannover waren gestört. Der Hauptbahnhof von Kassel musste wegen starker Schneefälle ganz gesperrt werden. Auf der A2, einer Ost-West-Verbindung vom Ruhrgebiet nach Berlin, hatten sich auf spiegelglatten Fahrbahnen in Ostwestfalen nachts Lastwagen quergestellt und kilometerlange Staus verursacht. Ein Sprecher der Polizei Bielefeld erklärte:
Die Situation auf der A2 ist nach wie vor angespannt, aber wir konnten gegen 10 Uhr durch die unermüdliche Arbeit der Einsatzkräfte einen Teilerfolg erzielen. Durch das Freiziehen der liegen gebliebenen Fahrzeuge und die Ableitung von der A2 kam der Verkehr langsam ins Rollen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Ableitungen und Räumungsarbeiten bis in die Abendstunden andauern werden.
Auch auf der A9 und der A7 gab es Sperrungen und kilometerlange Staus. In der kommenden Nacht sollen die Temperaturen weiter fallen, im Osten Deutschlands zum Teil auf Werte bis zu minus 20 Grad. Eine Sprecherin des Technischen Hilfswerks in Bielefeld, Amelie Möbus, riet daher:
Es sollten eigentlich nur die auf die Autobahn, die wirklich noch unterwegs sein müssen, und alle, die es irgendwie vermeiden könnten, sollten es lassen oder die anderen Straßen nutzen, die vielleicht schon geräumt worden sind.
In Berlin war den ganzen Tag über leichter Schneefall zu beobachten. Der Berliner Senat erhöhte die Zahl der Übernachtungsplätze für Obdachlose auf 1.426, so viele wie noch nie. Dennoch ziehen es viele Obdachlose vor, draußen unter Brücken zu übernachten, wie zum Beispiel Mario. Er meidet beheizte Notunterkünfte, weil er sich vor einer Corona-Infektion sorgt.
Das kann mir hier draußen nicht passieren. Ja, lange Wartezeit, bis man reinkommt und Corona-Test und alles. Das muss ich mir nicht antun. Und dann bloß bis frühs. 7, 8 Uhr da drin, da muss man raus, hängt man auch den ganzen Tag draußen rum, da kann ich auch über Nacht draußen bleiben.
Mit dem eigenen Zelt wappnet sich Mario auch gegen extrem tiefe Temperaturen.
Und hier im Zelt ist es definitiv warm. Ja, das geht. Weil wir hatten ja letztes Wochenende hatten wir nachts minus 10 Grad gehabt. Das hat mir gar nichts ausgemacht.
Verständnis für das Verhalten mancher Obdachloser hat Kai-Gerrit Fenske von der Berliner Wohnungslosenhilfe der Caritas.
Es gibt Menschen, die schlafen auf der Straße und wenn es ihnen dann zu kalt wird, wenn es dann doch zu dolle wird, dann nehmen sie auch die Angebote in Anspruch. Das ist ja jetzt nichts Ausschließliches, dass es jetzt immer so sein muss.
Wer als Obdachloser ein Bett im Warmen sucht, bekommt auch eins, so das Ziel der Berliner Senatsverwaltung für Soziales. Das gelte auch, nachdem die Verwaltung am vergangenen Wochenende ein Obdachlosencamp im Osten der Stadt räumen ließ. Kälte und Schneemassen bereiten übrigens auch dem Handel Probleme. Wegen der Schneemassen auf dem Dach stellte der Online-Händler Amazon den Betrieb in seinem Logistiklager in Leipzig vorerst ein.
Sebastian Engelbrecht über die Folgen der Kälte für Obdachlose und für den Verkehr. In die Innenpolitik. Morgen beraten die Spitzen aus Bund und Ländern einmal mehr per Videoschaltung über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Viel spricht dafür, dass die allermeisten geltenden Beschränkungen bis Ende des Monats verlängert werden. Aber soll es für Schulen erste Lockerungen geben? Einige Länder haben Konzepte vorgelegt, auch das Kanzleramt hat eine Beschlussvorlage erarbeitet. Einheitlich ist damit das Bild vor Beginn der Beratungen allerdings noch nicht, meldet Panayotis Gavrilis.
Der Shutdown soll bis März verlängert werden. Ein konkretes Datum, bis wann genau, steht noch nicht fest. Das geht aus einer Beschlussvorlage für das morgige Bund-Länder-Treffen hervor, die unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Aufgrund der Virusmutationen müssten die Kontaktbeschränkungen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden, heißt es. Michael Müller, Berlins regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, warnte im Deutschlandfunk trotz sinkender Infektionszahlen, vor allem aber wegen der Mutationen, vor zu schnellen Lockerungen.
Wenn wir jetzt zu schnell wieder alles öffnen, sind wir sofort wieder bei einer Inzidenz über 100, über 150 und beginnen alles von vorn und das wäre unzumutbar.
Viele Politikerinnen und Politiker erwarten eine Perspektive, wie sie sagen, so zumindest Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt, Familienministerin Giffey, der FDP-Abgeordnete Buschmann und Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
Dass es Perspektiven gibt.
Über Perspektiven auch sprechen.
Die Menschen verlangen einen Plan und eine Perspektive.
Und ich hoffe, dass wir eben zu einem Ergebnis kommen, das auch deutlich macht, dass es diese Perspektiven gibt.
Wie eine solche Perspektive für Kitas und Schulen aussehen könnte, zeigt die Beschlussvorlage. Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, hätten Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich daher Priorität. Dieser Bereich solle daher, so heißt es weiter, als erster schrittweise wieder geöffnet werden. Diese Ansicht ist auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
Ich sage Ihnen, der Kern, über den wir morgen reden werden, ist Kita und Schule. Denn das ist genau die Frage, wo wir heute auch Schäden anrichten.
Laschet stellte zudem klar, weitere Öffnungen seien nicht denkbar. Das hieße, Restaurants, Bars, Friseursalons blieben demnach zu. Wann aber können Kitas und Schulen mit Lockerungen rechnen? Nächste Woche? Das könne im Moment noch nicht gesagt werden, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im NDR. Sie setzt wie die gesamte Bundesregierung neben medizinischen Masken, Hygiene und Abstandsregeln vor allem auf Schnelltests.
Das wäre eine echte Chance, wenn wir entsprechend diese Zulassung haben, dann auch diese Tests zu machen im Selbsttest. Jeder kann, bevor er in Schule oder Kita geht, das vorher machen.
Als Marke wird in der Beschlussvorlage an der Inzidenzgrenze von 50 Fällen pro 100.000 EinwohnerInnen innerhalb einer Woche festgehalten. Zuletzt hatten Forschende kritisiert, dieser Wert sei zu hoch. Man sollte sich eher an dem Wert 10 orientieren. Aktuell sinkt der bundesweite Durchschnitt, liegt aber noch über der von der Politik gesetzten Zielmarke von 50, nämlich bei knapp unter 73. Thüringen hat bundesweit aktuell noch die höchste Inzidenz. Sie liegt bei knapp 135. Ministerpräsident Bodo Ramelow will unter die 10 kommen, sagt er. Seine Landesregierung hat nun auch nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein vorab einen Stufenplan erarbeitet und sogar beschlossen. Ab dem 20. Februar könnten demnach unter strengen Auflagen Friseursalons wieder öffnen, bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und unter 200.
Ich habe aber auch keine weitere Geduld mehr, das muss ich ehrlicherweise zugeben, dass wir jetzt nicht mehr nur einfach darauf warten, ob es in der MPK so kommen wird, sondern wir werden uns aufmachen, einen eigenen Plan zu entwickeln.
Auch Sachsen scheint bei Schul- und Kita-Öffnungen vorab einen eigenen Weg zu verfolgen. Am Montag bereits sollen Kitas und Schulen eingeschränkt wieder öffnen dürfen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, sie mahnen sich, auf bundeseinheitliche Regelungen wie einem Stufenmodell für Öffnungen zu einigen. Aktuell scheint man sich aber nur darin einig zu sein, dass der Lockdown verlängert werden soll und Kitas und Schulen, wenn zuerst, geöffnet werden sollen.
Vor dem Bund-Länder-Treffen stehen mehr Zeichen auf Lockdown-Verlängerung, dann auf Lockerung, Panayotis Gavrilis berichtete. Maßnahmen gegen das Coronavirus sind ja auch deshalb schwierig zu treffen, weil häufig unklar bleibt, wo genau sich ein Mensch angesteckt hat. Forscher der Humboldt-Universität und des Forschungsinstituts ZEW haben nun versucht, in einigen besonderen Fällen Infektionsketten nachzuzeichnen. Und zwar speziell rund um zwei Demonstrationen im Sommer, die sich gegen die damals als geltenden Corona-Maßnahmen richteten. Caroline Born fasst zusammen.
Viele Menschen, teilweise ohne Maske und ohne den nötigen Abstand. Eine Studie hat untersucht, ob Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen eine höhere Ansteckungsgefahr mit sich bringen. Das Ergebnis? Große Kundgebungen, bei denen sich viele nicht an die Corona-Regeln halten, können zum Superspreader-Event werden, erklärt Martin Lange vom Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW im SWR.
Der Effekt baut sich halt über die Zeit auf. Am Anfang gibt es halt ein paar Infektionen, dann stecken die Leute wieder andere Leute an und dann bauen sich die Infektionen auf.
Zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Ole Monscheuer von der Humboldt-Universität zu Berlin hat er zwei sogenannte Querdenker-Demonstrationen analysiert, am 7. November in Leipzig und am 18. November in Berlin. Die Studienautoren schätzen, dass zwischen 16.000 und 21.000 Corona-Infektionen hätten verhindert werden können, wenn die Proteste nicht stattgefunden hätten. Wie viele Menschen sich tatsächlich bei solchen Kundgebungen anstecken, das geht aus den Daten beispielsweise des Robert-Koch-Instituts nicht hervor. Bislang gab es auch keine konkreten Hinweise darauf, dass es einen Anstieg von Corona-Fällen nach größeren Demonstrationen gab.
Es gibt Studien, die auch allerdings in den USA sich zum Beispiel die Black Lives Matter-Proteste angeschaut haben und dort nur einen geringen oder keinen Effekt gefunden haben auf das Infektionsgeschehen.
So Ole Monscheuer. Wegen der fehlenden Daten nutzen er und sein Kollege eine Art Trick. Viele Teilnehmer der Demonstrationen im November waren mit dem Bus angereist. Deswegen überprüfen die Forscher, aus welchen Landkreisen Busfahrten zu den Protesten angeboten wurden. Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz dieser Landkreise vergleichen sie mit Landkreisen ohne Bushaltestopps. Bis Weihnachten war die Inzidenz in Landkreisen mit Busangebot um 40 höher. Für Studienautor Lange wirft das Fragen auf.
Lässt man solche Demonstrationen zu, obwohl man vielleicht schon weiß, dass Infektionsmaßnahmen eingehalten werden, dass es sehr unwahrscheinlich ist? Oder lässt man sie halt nicht zu und verbietet sie und schränkt dabei aber die Versammlungsfreiheit ein und das Demonstrationsrecht?
Konkrete Empfehlungen an die Politik enthält die Studie nicht, aber sie liefert erste Zahlen.
Informationen von Caroline Born. Der Umgang mit der Corona-Pandemie stellt gerade Österreich nun auch politisch vor eine Zerreißprobe. Gestern hatten Politiker aus Tirol die von der Regierung in Wien verkündete Reisewarnung für ihr Bundesland scharf kritisiert. Heute nun verschärft wiederum die Bundesregierung ihren Kurs. Sie schränkt aus Sorge vor der sogenannten südafrikanischen Virusmutation die Ausreise aus Tirol ein. Andrea Bär.
Auf einer Pressekonferenz in Wien ging Bundeskanzler Sebastian Kurz zunächst auf die Auseinandersetzung der letzten Tage ein.
Und ich glaube, gerade in so einer emotionalen Debatte braucht es einen ruhigen Blick und vor allem auch die Auseinandersetzung mit Fakten, um eine Versachlichung auch der Diskussion sicherstellen zu können.
Beide Coronavirus-Mutationen seien ansteckender und damit gefährlicher, so Kurz. Die eine wurde zuerst in Großbritannien festgestellt und scheine vollständig von der Impfung abgedeckt zu sein. Die zweite Variante wurde zuerst in Südafrika gefunden. Studien hätten ergeben, dass der Impfstoff AstraZeneca deutlich weniger Wirkung zeige.
Das ist ein großes Problem, weil 50% oder fast 50% des Impfstoffes, den wir bis Sommer geliefert werden, von AstraZeneca kommt.
Einzelne Fälle der Variante gibt es in ganz Österreich, anders in Tirol. Dort sind bislang schon 400 Verdachts- und 293 bestätigte Fälle bekannt. Mehr als 120 seien derzeit aktiv, so Kurz. Die meisten im Bezirk Schwarz. Zusätzlich zur bestehenden, rechtlich unverbindlichen Reisewarnung gelten für Tirol ab Freitag 10 Tage lang zusätzliche Regeln.
Fahrten aus Tirol werden künftig nur noch mit einem verpflichtenden negativen Corona-Test möglich sein. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Sie gilt nicht für Osttirol, da Osttirol derzeit kaum betroffen ist.
Dies sei mit der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung besprochen. Die in der Partei sehr einflussreichen Tiroler Konservativen schenkten ihrem Parteichef Sebastian Kurz in den letzten Tagen nichts. Landeshauptmann Günther Platter blieb in den Gesprächen mit Bundesgesundheitsminister Anschober unbeweglich. Und die Tiroler ÖVP und ihre Nationalratsabgeordneten machten enormen Druck, auch öffentlich. Unter ihnen Vertreter der Wirtschaft und der einflussreichen Tourismusbranche, sowie Franz Hörl. Der Tiroler ist Abgeordneter im Parlament in Wien und Chef des Fachverbandes Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich. Schon Hörls Kommentar zur Reisewarnung für Tirol klang so.
Die Reisewarnung von unseren Hauptmärkten, und die ist ja viel entscheidender, wie wenn Wien an Rülpser tut, die Deutschen und die Holländer, die sind ja viel wichtiger für uns.
Die Tiroler Testpflicht, die ab Freitag gilt, sollen Polizei und Bundesheer kontrollieren. Laut Innenminister Nehammer sind ca. 1000 Beamte dafür im Einsatz. Wer ohne Test erwischt wird, muss mit einer Strafe in Höhe von bis zu 1.450 € rechnen. Für Kinder unter 10 Jahren gelten die Testregeln nicht.
Die Regierung in Wien schränkt die Ausreise aus dem Bundesland Tirol ein. Andrea Bär berichtete aus der österreichischen Hauptstadt. Seit einigen Wochen sind Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO im chinesischen Wuhan unterwegs. Sie suchen nach dem Ursprung der Corona-Pandemie. Denn hier traten zuerst gehäuft Fälle von SARS-CoV-2 auf. Die Mission ist auch politisch heikel, denn die chinesische Führung versucht seit Monaten, den Ursprung des Virus nicht in China, sondern vielmehr im Ausland zu verorten. Heute legten die Experten ihren Bericht vor. Steffen Wurzel hat sich das angesehen.
Did we change dramatically the picture we had beforehand?
I don't think so.
Man habe zwar keine dramatischen neuen Erkenntnisse gewonnen, sagte der dänische Leiter des internationalen WHO-Forscherteams Peder Ben Emberek in Wuhan, aber man habe bestehendes Wissen vertiefen können.
Details to that story, absolutely.
Nach Ansicht der Experten der Weltgesundheitsorganisation ist es sehr wahrscheinlich, dass das Corona-Lungenvirus in Fledermäusen entstanden ist. Wuhan sei aber keine Stadt, in der es große Fledermauspopulationen gäbe. Deswegen sei es unwahrscheinlich, dass das SARS-CoV-2 genannte Coronavirus direkt übergesprungen sei, von Fledermäusen auf Menschen, sagte Peder Ben Emberek.
Likely.
Welcher Virus Zwischenwirt, also welches Tier erstmals den Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hat, das ist nach Ansicht der WHO-Expertinnen und Experten weiter unklar und müsse noch weiter erforscht werden. Schwerpunktmäßig hat sich das Expertenteam der WHO in Wuhan mit dem Huanan-Wildtiermarkt beschäftigt. Als Anfang Dezember 2019 in Wuhan die ersten Covid-19-Fälle auftraten, konnten viele davon mit dem Huanan-Marktgelände in Verbindung gebracht werden. Das sagte Liang Wanyan von der chinesischen Behörde für Seuchenschutz. Einschränkend betonte er aber, dass es damals eben auch Patienten gegeben habe, die nichts mit dem Markt zu tun gehabt hätten. Der chinesische WHO-Experte versuchte heute erneut, die These zu entkräften, wonach die Pandemie auf dem bzw. im Umfeld des Wildtiermarktes entstanden ist. Er verwies erneut auf die Möglichkeit, dass mit dem Virus verseuchte Tiefkühlware das Virus nach Wuhan gebracht haben könnte. Wo genau diese Ware hergekommen sein soll, aus anderen chinesischen Landesteilen oder aus dem Ausland, das ließ Liang Wanyan offen. Einig ist sich das WHO-Forscherteam darüber, dass an der Hypothese, dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, wohl nichts dran ist. Das sei extrem unwahrscheinlich und rechtfertige keine weiteren Untersuchungen. Deutlich geworden ist heute noch mal eines. Die Suche nach dem Ursprung der Covid-19-Pandemie steht noch ganz am Anfang. Dass die zahlreichen offenen Fragen zu Ursprung und Ausbreitung des Virus schnell beantwortet werden, ist unwahrscheinlich. Die niederländische Virologin und WHO-Expertin Marion Koopmans sagte heute in Wuhan, bis auf Weiteres werde man gewisse Hypothesen wohl nur mit allgemeinen Kategorien beantworten können, nach dem Motto, dieses und jenes ist eher wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich.
We've gone as far as broad categories, most likely, less likely.
Steffen Wurzel über die Arbeit der WHO-Experten in China und so viel zum Thema Corona in dieser Sendung. Dass Bundespräsidenten sich zur Tagespolitik äußern, kommt selten vor. Das ist aufgrund des Neutralitätsgebots des Amtes auch nicht vorgesehen. Nun hat Frank-Walter Steinmeier allerdings in einem Interview ziemlich tagespolitisch den Bau der Pipeline Nord Stream 2 verteidigt. Dabei verwies er unter anderem auf die wichtige historische Dimension des deutsch-russischen Verhältnisses angesichts des deutschen Überfalls auf die damalige Sowjetunion 1941. Und das wiederum rief prompt Kritik der Ukraine auf den Plan. Klaus Remme zeichnet die Geschichte nach.
Die Äußerungen von Bundespräsident Steinmeier haben uns Ukrainer tief ins Herz getroffen, so kritisierte Kiews Botschafter in Berlin Andriy Melnyk und sprach von gefährlicher Geschichtsverdrehung. Starker Tobak anlässlich der Worte von Frank-Walter Steinmeier zum Thema Nord Stream 2. Im Interview mit der Rheinischen Post hatte der Bundespräsident die Bedeutung der Energiebeziehungen als fast die letzte Brücke zwischen Russland und Europa bezeichnet. Brücken abzubrechen sei kein Zeichen von Stärke, so Frank-Walter Steinmeier. Und er verwies als historische Dimension auf mehr als 20 Millionen Kriegstote der damaligen Sowjetunion nach dem deutschen Überfall. Als geopolitisches Projekt Putins laufe Nord Stream 2 den ukrainischen Interessen zuwider, kritisierte der Botschafter. Es sei daher zynisch, die Millionen sowjetischen Opfer des deutschen Vernichtungs- und Versklavungskriegs ausschließlich Russland zuzuschreiben. Die Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne sagt,
der ukrainische Botschafter wird zunehmend bitterer. Das kann man sehen, wenn man ihn die letzten Jahre beobachtet hat. Und das hat in der Tat etwas zu tun mit dem nachvollziehbaren Unverständnis, dass so häufig im politischen Berlin diese enge Bindung und die Schuld gegenüber Moskau beschworen wird und dabei die, die ebenso sehr gelitten haben, in manchem sogar mehr. Die Zwangsarbeiter waren überproportional, viele Ukrainer zum Beispiel, dass das vergessen wird.
Bei Nord Stream 2 Gegnern im Bundestag sorgt die Kommentierung des Bundespräsidenten insgesamt für Ärger. Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisierte gestern:
Mit Blick auf Nord Stream 2 und die Äußerungen des Bundespräsidenten hat sich ja aus meiner Sicht weniger der Bundespräsident geäußert als ein hochrangiger SPD-Politiker. Und offensichtlich hat die SPD ein Nord Stream 2 Problem.
Und auch die FDP unterstreicht ihre Kritik. Schon die Absicht, am Projekt Nord Stream 2 festzuhalten, sei inakzeptabel, erklärte heute Bijan Dzirsaray, außenpolitischer Sprecher der liberalen Bundestagsfraktion. Dass der Bundespräsident, Zitat, das Gazprom-Projekt mit historischer Verantwortung gegenüber der Sowjetunion rechtfertigt, setzt der Scheinheiligkeit noch die Krone auf, Zitat Ende. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlichte heute ein Schreiben von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz vom vergangenen August an seinen damaligen Amtskollegen Mnuchin in Washington. Im Gegenzug für die Aufhebung von US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 bot Scholz die Finanzierung von zwei Flüssiggasterminals in Deutschland an. Die Amerikaner sind am Export von Fracking-Flüssiggas interessiert. Die Darstellung, bei Nord Stream 2 handele es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt, entpuppe sich als Märchen, so die Deutsche Umwelthilfe.
Klaus Remme berichtete, und zu den Äußerungen des Bundespräsidenten auch ein Kommentar von ihm hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Die Russlandpolitik Deutschlands, aber auch die der EU, ist derzeit also in schwierigem Fahrwasser. In Brüssel ist der Unmut immer noch groß darüber, dass der Kreml vergangenen Freitag 3 EU-Diplomaten ausweisen ließ, angeblich weil sie an verbotenen Demonstrationen für den inhaftierten Oppositionellen Nawalny teilgenommen hatten. Die Ausweisung wurde just dann bekannt, als der EU-Außenbeauftragte Borrell mit dem russischen Außenminister Lavrov sprach. Der Zorn der EU-Parlamentarier richtet sich aber nicht nur gegen Moskau, sondern auch gegen Josep Borrell. Und der hielt heute im EU-Parlament dagegen, meldet Bettina Klein.
Nach seinem Besuch in Moskau findet der EU-Außenbeauftragte fast so harte Worte für die Politik der russischen Führung wie seine Kritiker im Europäischen Parlament. Die Beziehungen haben seit 1990 eine Kehrtwende vollzogen, so Josep Borrell am Nachmittag vor den Abgeordneten. Russland habe die Erwartungen nicht erfüllt, sei keine moderne Demokratie geworden, stattdessen große Enttäuschung und wachsendes Misstrauen. Der politische Dialog seit 2014 zum Stillstand gekommen. Borrell verteidigte dennoch seine umstrittene Reise nach Moskau. Er habe die Position der EU zum Fall Nawalny persönlich überbringen und zweitens austesten wollen, ob die russische Führung an einer Umkehr des sich verschlechternden Verhältnisses interessiert sei.
I also wanted to test if the Russian authorities are interested in a serious attempt to reverse the deterioration of our relations? The answer has been clear. No.
Die Antwort, so der Außenbeauftragte, sei klar, sie laute nein. Diese erste Reise eines Außenbeauftragten nach 4 Jahren kam zustande gegen den ausdrücklichen Willen baltischer und osteuropäischer Staaten.
I had no illusion before the visit. I am even more worried after.
Ich war nicht naiv und bin umso besorgter nach diesem Besuch, von dem Borrell mehrere Erkenntnisse mitgenommen hat. Erstens, die russische Regierung befindet sich auf einem besorgniserregenden, autoritären Weg. Gnadenlos gehe sie gegen Versuche der Demokratisierung vor, wie der Fall Nawalny zeige. Die gegenwärtigen Machtstrukturen, so Borrell, lassen keinen Raum für Rechtsstaatlichkeit. Jede Diskussion über Menschenrechte und demokratische Werte werde scharf zurückgewiesen. Was zeige, wie sehr diese als Bedrohung angesehen werden. Wir sind an einer Wegscheide, so der EU-Außenbeauftragte, der ankündigte, von sich aus neue Sanktionen zu initiieren und Einheit und Entschlossenheit in Europa anmahnte.
Russia has been trying to divide us.
Russland versucht, uns auseinander zu dividieren. Bisher waren sie nicht erfolgreich, wie im Fall Ukraine. Wir sollten nicht in diese Falle tappen, so Josep Borrell.
We should not fail into these traps.
Genau das, in eine Falle von Wladimir Putin geraten zu sein, das warfen ihm viele Abgeordnete heute vor. Doch öffentliche Rücktrittsforderungen gegen den Außenbeauftragten hielten sich angesichts der beschriebenen Gefahr der Spaltung in Grenzen. 81 Abgeordnete hatten zwar einen entsprechenden Brief an die Kommission unterzeichnet, doch andere warnten bei aller Kritik vor einem solchen Schritt, wie hier die belgische Liberale Hilde Woutmann.
I don't think you must step down. But today it's clear that the parliament is giving you a yellow card.
Sie müssen nicht zurücktreten, aber das Parlament hat Ihnen heute die gelbe Karte gezeigt. Ausdrückliche Unterstützung für Borrells öffentliche Zurückhaltung in Russland erhielt der Außenbeauftragte von der rechten Fraktion Identität und Demokratie sowie von der Linksfraktion, die Voreingenommenheit und Russlandphobie kritisierten.
I really regret having to listen to colleagues in this house from the extreme right and the extreme left that show more understanding for the dictatorship of Putin than for our own democracy.
Bedauerlich, was ich hier hören muss, so der Grüne Reinhard Bütikofer. Die extreme Linke und extreme Rechte habe mehr Verständnis für die Diktatur von Putin als für unsere eigene Demokratie.
Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, verteidigt seine Russlandreise, Bettina Klein berichtete. Und soweit die Informationen am Abend mit Silvia Engels. Ihnen noch einen angenehmen Abend.